Halleluja. Preis dem Herrn. Danke, danke, Jesus. Du bist so gut zu mir. Vor 40 Jahren haben wir dieses Lied in der Teestube gesungen und getanzt noch dabei. Halleluja. Du bist so gut zu mir. Ja. Und mein Thema heute ist, Ostern ist die Wende, der Durchbruch. Dieser große Wurf Gottes, ja, was passiert ist. Ja, da muss jemand einmal sterben, damit wir wieder in den Himmel kommen. So ist bei Jesus gewesen. Er ist gestorben, damit wir das Paradies wieder erreichen. Jemand muss sterben, damit es uns wieder gut geht, damit wir neuen Weizen haben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann geht es wieder auf in ganz neuer Dimension. Ich frage mich heute Morgen, was hat uns Ostern gebracht? Das haben wir von Ostern, nicht nur Ostereier und Osterhasen. Da gibt es Leute bei mir auf der Facebook-Seite, die regen sich auf über die Ostereier und Osterhasen. Ach, lass doch, verstehst du, Hauptsache die Eier schmecken. Ich kaufe bei Lidl immer bunte Eier, damit ich die nicht kochen muss. Ich spare Strom dabei, in aller Liebe. Ja, was hat uns Ostern gebracht? Ostern ist die Zeit der Auferstehung. Hier das Bild von Albrecht Dürer. Ich bin begeistert von diesem Bild. Ist ein altes Bild, ja, noch Albrecht Dürer da unten. Und ja, er hat gemalt für die Christen, damit die Christen wissen, der Herr lebt. Das Gefängnis ist gefangen genommen, da gibt es keine Hölle mehr, verstehst du, keine Verdammnis mehr. Wir sind gerettet. Nur der Teufel und sein Anhang und seine Dämonen, die sind alle in der Hölle und die sollen dort schmoren. Ja, Ostern, das ist die Zeit des Erwachens, auch draußen in der Natur, ja, nach dem ersten Vollmond. Da kommt wieder alles hoch und sprießt. Ostern brachte uns einen lebendigen Heiland, ein leeres Grab. Und das ist wunderbar zu wissen, einen lebendigen Glauben, keinen toten Glauben. Ja, ich predige hier Gottes Wort und das geht rund um die Welt. Ich bin begeistert manchmal, wo das überall hinkommt. Manchmal, also wir können unsere Predigt in 51 Sprachen übersetzen. Also ich predige Deutsch, aber ich muss langsam sprechen, aber das mache ich nicht immer. Aber die geschriebenen Predigten, die können alle nachlesen. Ja, Jesus ist nicht verwest, wie manche Leute glauben. Oder dass er nach Indien ausgewandert ist, wie die Esoteriker glauben. Ja, und in meiner Bibel steht es im Psalm, David sagt, er wird seinen Leib nicht der Verwesung überlassen. Am dritten Tag ist er auferstanden. Das Grab wurde bewacht, plötzlich steht der Herr auf, ein Erdbeben ist in Jerusalem und der Stein rollt weg. Ja, und Ostern ist ein Kulturkampf. Lebt er nicht? Ist er da? Ist er nicht da? Ja, er bleibt nicht im Grab. Sein Grab wurde bewacht, aber der Herr ist auferstanden. Er fragt doch nicht die Römer, die Politiker, ja, den Kaiser. Lass doch den Kaiser schmoren, wo er ist. Jesus ist auferstanden als der Sohn Gottes. Und sobald er aufersteht, bebt die Erde. Und egal was passiert, wenn Gott was tut und geschehen lässt, dann bebt die Erde. Der Teufel kriegt Angst. Ja, der kriegt Angst. Er ist der Herr dieser Erde. Und aber der Herr hat die Herrschaft übernommen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dem Teufel wird die Gleichung. Er hat nichts mehr zu sagen. Er hat keine Basis mehr. Ja, es funktioniert nichts mehr bei ihm. Der Herr ist Sieger. Und er siegt. Und dass Jesus siegt, hat einmal ein Pastor gesagt, bleibt ewig ausgemacht. Ja, der Teufel hat keine Macht. Gott ist für uns eine feste Burg. Der Herr geht siegreich da durch die Leichen und durch die Wächter, durch die Römer. Ja, Psalm 46, Vers 10 lese ich, sei still und erkenne, sagt der Herr, dass ich Gott bin und ich werde erhöht, sagt der Herr. Und die Heiden müssen alle niederfallen und ich werde Ehre annehmen. Ich werde erhöht. Und hier ist der erhöhte Herr. Der geht siegreich raus, verstehst du? Und triumphiert. Ohne Jesus würde die Welt nichts von Moses wissen, nichts von Israel wissen, nichts von Jerusalem wissen, verstehst du? Ja, nichts von Abraham wissen. Aber durch Jesus weiß die Welt, wer Jesus ist. Und ein Kommunist hat einmal gesagt, also die Leute, die Christen, die wissen besser über Jerusalem Bescheid als über Russland. Ja, wir würden nichts wissen von Juden und so weiter, was das für Vögel sind. Jesus, seine Auferstehung, brachte die Wende, stellte alles auf den Kopf, brachte Licht in die Dunkelheit, in der Nacht, in der Zweifel, in der Angst. Und wir schreiben heute, ob du es glaubst oder nicht, auch die Chinesen, 2024 nach Christus. Ja, nicht wie die DDR-Leute früher geschrieben, nach unserer Zeitrechnung. Wann hat die angefangen? Beim Honecker? Oder wo? Ja, oder bei Wilhelm Pieck? Ja, nach unserer Zeitrechnung. Aber hier, nach Jesus, nachdem er auferstanden ist, nachdem er gelebt hat und gewirkt hat. Jesus ist nach Hebräer Kapitel 12, Vers 2, der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Er duldet das Kreuz und hat den Thron bestiegen. Ohne dem Kreuz gibt es keine Krone, keinen Sieg, keinen Triumph. Er hat den Tod überwunden, besiegt. Seitdem habe ich keine Angst vorm Sterben. Weißt du, alle müssen sterben. Die Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Wir müssen alle sterben. Aber ich habe keine Angst. Ja, meine Frau ist gestorben, Silvia ist gestorben und viele andere sind auch noch gestorben. Tausende und Abertausende sind gestorben. Ja, aber ich weiß, wo sie sind. Sie sind in Gottes Hand. Alle unsere Toten sind in Gottes Hand. Das ist seit Ostern das Besondere. Er hat das Totenreich kassiert, gefangen genommen, steht in der Bibel. Ich will nicht darüber groß sprechen, aber es ist ein Geheimnis. Gestern habe ich kurz nur angeschnitten, die Höllenfahrt Jesu. Was hat er angestellt am zweiten Tag? Er ist hinabgestiegen an die untersten Orte der Hölle. Der Teufel hat geglaubt, er hat gesiegt. Aber von wegen, ja, von wegen. Der hat nicht gesiegt. Etwas Neues hat angefangen. Ostern ist so etwas wie Frühling, ein Aufbruch, neue Zeit. Da grünt alles. Ich bin begeistert. Möchte heute auf dem Balkon ein bisschen arbeiten. Ja, da grünt alles, verstehst du? Meine Kräuter, da, was ich dort auf dem Balkon habe, die wachsen. Ich muss abschneiden, damit sie noch höher wachsen und besser wachsen und dichter werden. Ja, Frühling. Das ist Aufbruchstimmung, Hochstimmung. Sonnenstrahlen werden länger. Meine Oma erzählt, wenn du braun werden willst, musst du jetzt in der März-Sonne auf dem Balkon sitzen, dann wirst du schneller braun. Ja, ja. Leute haben gute Laune, brauchen keine Vitamin-D-Tabletten. Ja, die Tage werden wieder länger, auch wenn die Uhr umgestellt wird. Leute gehen wieder ins Baumarkt, im Gartencenter oder wo auch immer ist, machen zu Hause Frühjahrsputz. Das ist Ostern. Nach Ostern beginnt das alles und geht weiter. Der Körper will Licht tanken. Und es gibt wieder Hormone, mein Gehirn streut Hormone aus, ja. Meine Zirbeldrüse hinten arbeitet wieder aktiv. Das passiert alles im Frühling. Frühling ist die Zeit des Erwachens in der Luft. Da kommen Zugvögel. Eigentlich sind sie jetzt schon da. Habe ich neulich Kraniche gehört. Die sind bei mir vorbeigeflogen. Die Zugvögel sind wieder da. Da beginnt neues Leben. Die Natur erwacht. Ja, da werden Nester gebaut. Und das ist toll, wenn du die Vögel anguckst, da werden Nester gebaut und die Vögel gehen auf Brautschau. Auch die Menschen. Ja, etwas Neues bahnt sich an. Das ist Ostern. Ein Neues ist im Werden. Und die wenigsten Leute haben Ahnung von Ostern. Was ist Ostern wirklich? In der Natur, in der Luft liegt etwas Spannendes drin und es kommt raus. Wir erwachen aus dem Winterschlaf. Ostern ist Jesus aus dem Grab herausgekommen. Das ist Ostern. Und zwar, das glaube ich ganz fest, ganz bis Maria und die Frauen, die gehen zum Grab und die sagen, wer wird uns den Stein wegwälzen? Und bevor sie dort ankommen, ist alles schon passiert. Alles schon vorbei. Ja. Die wahren Christen, die kommen aus ihrem Versteck raus, aus der Box, aus der Schachtel, aus der Begrenztheit, ja, aus ihrer Privatwelt. Der Herr lebt. Ist das nicht toll? Und das ist für mich Ostern. Und wenn ich dann in Ostblock bin, bei den Orthodoxen, und dann sagen sie, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Ich habe Mazedonier in meiner Kirche gehabt, und da ruft mich eine Frau mal an, in der großen Kirche am Leopoldplatz. Herr Matutis, das ist Satansmesse bei Ihnen in der Kirche. Weißt du, diese Mazedonier sind um die Kirche, vielleicht 500, 600 Leute um die Kirche marschiert, und die haben Ostereier genommen und gegeneinander die Ostereier geklopft. Und sich ermutigt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er sagt, nein, die Kirche ist vermietet und die machen da ihren Gottesdienst und die können um die Kirche fünfmal gehen, wenn sie wollen. Die wird nicht einstürzen. Wie die Mauern von Jericho. Der Auferstandene will uns mit zum neuen Leben begrüßen. Ja, wir gehen nach Hause zum Leben. Ja, der Auferstandene ist uns vorausgegangen. Da liegen doch diese römischen Kerle, die das Grab erwachen sollten. Der Herr ist uns vorausgegangen. Jesus sagt, oder in der Bibel, Jesaja Kapitel 45, Vers 2 lese ich, ich selbst gehe vor dir her und ebne dir den Weg. Ich selbst. Der Herr hat selbst den Weg geebnet. Er ist uns vorausgegangen. Deshalb, es muss einer sterben, damit der Weg geebnet wird, damit es weitergeht, damit Wunder passieren, damit wir in den Himmel kommen. Ja. Gott macht alles für dich. Die unsichtbare Hand Gottes, der Töpfer, arbeitet für dich. Und die Frauen, die machen sich Gedanken, wer wälzt uns den Stein weg? Und ich sag dir ein Geheimnis. Bevor du an dein Problem hinkommst, da hat der Herr schon was getan, da ist was passiert. Du musst es nur gehorsam sein, auf ihn hören und tun, was er sagt. All die Probleme werden gelöst auf übernatürliche Art und Weise. Der Engel Gottes sitzt da drauf und sagt, liebe Weiblein, was sucht ihr? Dieser Jesus, den ihr sucht, ist nicht hier im Grab. Er ist auferstanden und er geht euch voraus nach Galiläa. Und Galiläa ist ein Platz, wo man kämpft, wo man arbeitet, wo man ja Probleme hat. Und du wunderst dich. Was ist da los? Die Wende. So schnell. So wie die in der DDR die Wende passierte, da kriegt doch der eine so ein Papier zugeschoben. Ab wann gilt es? Sofort. Ja. Da musst du gar keinen Zirkus machen. Der Herr hat es befohlen. Ja, von wem kommt es? Wann geschieht es? Wann ist es gültig? Und ich konnte es gar nicht glauben. Plötzlich höre ich in den Nachrichten, die Mauer ist gefallen oder die Mauer öffnet sich. Ich habe gleich meinen großen Hammer genommen, bin zum Brandenburger Tor gegangen. Und den haben sie gestohlen, sogar den Hammer. Ich habe aber mitgeklopft, bis mir einer gekommen hat. So gibt die Mauer nicht drüber, wie wir das wollen, sondern andersrum. Verstehst du? Es ist eine L-Form. Und hat einer draufgebracht und dann haben wir mit aller Macht die Mauer gestürmt. Ja. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird dir helfen. Der Herr geht's voran. Überall, egal was in deinem Leben passiert, jede Einzelheit. Er ging dem Josef voran nach Ägypten und der Herr war mit Josef. Und der Moses ging voran, ja. In dem Israel, Volk Israel ging er voran. Der Herr war mit Israel. Durch die ganze Wüste, 40 Jahre lang, wo sie da rumgetippelt sind. Du siehst erst Gott, wenn er durchgegangen ist, wenn es vorbei ist, wenn alles ausgestanden ist, ja, wenn die Arbeit gemacht ist. Schau, so schön ist die Natur. So hat Gott gemacht. Und du siehst erst Gott, wenn er für dich etwas getan hat, wenn er dich geheilt hat, wenn er dich berührt hat, wenn er dir begegnet ist, wenn er für dich gekämpft hat, wenn er dich gesegnet hat. Nicht vorher. Weißt du, vorher, da musst du siechen. Gott geht mit dir vor allem voran, ja, in deine Zukunft, in die Ewigkeit, ins Jenseits. Dann erwartet uns mit offenen Armen, mein Kind, komm her. Dann plant er dort alles und dann sagt er, gehe voraus, euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn es nicht so wäre, mache ich noch was. Dann mache ich noch ein paar Zimmer oder baue noch was ein. Da steht die Gangart Gottes. Er geht voran nach Galiläa, da wo du kämpfst, wo die ganzen Feinde sind, wo das Ausland ist, wo die Leute fremd sind. Ja, er geht dir voran. Und von dort kommt Jesus und dorthin geht er. Ja, dort lebte Jesus und wirkte 18 Jahre mindestens, ja, als Zimmermann. Er ist dort aufgewachsen und er ist durch die Mitte hindurchgegangen, heißt es einmal in der Bibel, als die Leute ihn töten wollten, von Abhang stürzen wollten. Hier so wie diese Soldaten, die Juden da. Ja, er hat gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Das wäre noch schlimmer als alles andere. Von Galiläa kamen die Apostel. Der einzige Apostel, der nicht von Galiläa war, das war der Judas, der hat den Herrn verraten. Das war der einzige. Ja. Dort geht er zurück und bereitet uns den Weg. Und dann geht er zum Vater, Himmelfahrt. In ein paar Tagen haben wir Himmelfahrt. Ich weiß nicht, was du da machst, aber ich hoffe nicht, dass du deinen Vatertag feierst. Nein, dass du wirklich den Vater im Himmel erlebst. Engel sagten, ihr Männer von Galiläa, was sucht ihr hier? Ja, dieser Jesus wird wiederkommen. Galiläa ist ein Gebiet am See Genezareth, wo die Nichtjuden vorwiegend lebten oder die Juden, die nicht nach Jerusalem wollten, wie Josef, der Vater Jesu. Er war ein Davidit. Er gehörte dem Stammhaus David, war aus der königlichen Familie. Und in Jerusalem hätten sie ihn gehängt vielleicht. Aber in Galiläa, da lebt man gut. Und ich sagte, in Berlin lebst du gut. Manche Leute möchten von Berlin auswandern. Ich habe einige Leute hier in Berlin, die ausgewandert sind, was weiß ich, nach Schweden oder nach Köln, die mir geschrieben haben, ich möchte nicht in Berlin. Berlin ist zu gefährlich. Ja, du lebst in irgendwo auf der Welt gefährlicher, wie in Kaiserslautern, da, wo die ganzen Atomraketen der Amerikaner stationiert sind. Da lebst du gefährlicher. Wenn es knallt, knallt es dort, aber nicht hier in Berlin. Nicht in Berlin, ja. Und der Heiland gibt uns Anweisungen, wo wir hingehen sollen, wo wir leben sollen. Als wir nach Berlin gezogen sind, haben die Leute vor 35 Jahren gesagt, bist du strafversetzt? Ja. Und eigentlich sind wir überall im Leben strafversetzt. Ja, überall. Im Niemandsland, um nichts. Wenn Gott einem vorangeht, kannst du gut leben. Und ich lebe in Berlin sehr gut. Bin glücklich, zufrieden. Ja, da wechselt so viel, da passiert so viel. Die Leute rufen mich an, hast du das erlebt? Das habe ich im Fernsehen gesehen, was hier passiert ist. Als der Reichstag mal verkleidet wurde oder dies und jenes. Hast du es gesehen? Ja, ich war dabei. Ich habe sogar noch so einen Fleck irgendwo, so einen Lappen. Ja, es geschehen Dinge, die normalerweise gar nicht passieren dürften, in aller Liebe. Aber die passieren im Leben. Wechsel. Unser Leben ist immer auf Wechsel und Veränderung eingestellt. Jesus verabredet sich mit seinen Jüngern, ich treffe euch in Galiläa. Und er sagt ihnen, dort will ich euch begegnen, dort will ich mich euch offenbaren, dort. Ja, und dann ist am See Genezareth und fragt, habt ihr was zum Essen? Und das ist ein Zeichen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, denn er hat gegessen und getrunken. Habt ihr was zu essen? Und er gibt dann weitere Anweisungen, Instruktionen an seine Jünger, ja, was der Petrus machen soll. Der hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Dann sagt er, fahr nochmals raus, mitten auf dem See wirst du einen Fang machen. Und hat den größten Fang seines Lebens gemacht. Die Bibel erzählt uns, 153 Fische hat er gefangen, dass er sogar seine Kollegen rufen musste, hilft mir, die Fische nach Hause zu bringen. Galiläa ist ein geheimer Ort, ein Ort der Zubereitung. Auch Berlin, auch da, wo wir sind, hier. Ein Ort der Zubereitung. Da machen wir Krisen durch, da machen wir Stürme durch. Da geht's gar nicht, manchmal nicht gemütlich zu. Wir haben alles, das ist alles schön grün in Galiläa, aber wir haben Kämpfe. Gott bereitet seine Diener vor. Es gibt geheime Orte und die geheimen Orte sind die Orte, wo wir zubereitet werden, so wie der Elia am Bach Krit und die schwarzen Vögel kommen und bringen ihm Schnitzel. Ja, es gibt ungewöhnliche Orte, auch in Ägypten, der Josef beim Potiphar im Gefängnis oder der Elia später bei der Witwe, die backt ihm Kuchen. Ja, Paulus in der Wüste Arabiens. Gott begegnet uns an Städten, die wir gar nicht gedacht hätten. Dort könnte Gott begegnen. Zu Hause. Du sitzt auf deiner Couch und plötzlich irgendwie eine Stimme oder irgendein Wort, ein Gedanke kommt. Wie geht's weiter? Die Wende ist da. Ostern ist passiert. Jetzt muss es weitergehen mit uns, mit dir, mit mir. In Galater Kapitel 1, Vers 15 und folgende Verse lese ich. Aber es gefiel Gott, ja, dass er, sagt Paulus, dass er mich aussonderte vom Mutterleibe ab, dass ich den Heiden das Evangelium verkündige. Ausgesondert. In Jerusalem hat er Gott nicht gefunden, bei den frommen Scheinheiligen. Aber in Damaskus, später in Antiochien, da ein paar weiter, da sagt der Heilige Geist, sondert mir aus Silas und Paulus, damit ich sie segnen kann, weitergebrauchen kann. Und Paulus sagt, ich habe nicht mich mit Fleisch und Blut besprochen, mit den Juden, mit Petrus, mit den Aposteln. Erst 3 Jahre später hat er mal die Apostel getroffen, irgendwo unterwegs. In der Wüste Arabiens, ich hab's vom Herrn empfangen, was Abendmahl betrifft und vieles andere mehr. Ja, einen anderen von den Aposteln außer Jakobus hat er nicht getroffen, denn der Jakobus war noch dort. Die Verfolgung war so groß, dass sie alle Jerusalem verlassen haben. Manchmal gibt es Probleme im Leben, dass du die Stadt verlässt, dass du wegziehen musst. Paulus hat erst außerhalb des Heiligen Landes Gott erlebt. Und ich sage dir die Wahrheit, ob du es verstehst oder nicht verstehst, mir egal. Außerhalb der frommen Kreisen erlebst du die Liebe Gottes, dass dich Gott liebt, dass er dich umgibt. Ja, außerhalb des Judentums, in der Wüste Arabiens, in der Dürre, bei den Essenern, wahrscheinlich war Paulus dort, ja, die auf das Reich Gottes warteten, hat er Gott erlebt. Ich habe es vom Herrn empfangen und dann preist er Gott. Danke, danke, Jesus. Ja. Er musste dort Erlebnisse verarbeiten, Offenbarungen verdauen, umsetzen, verwirklichen und seinen Fanatismus zügeln, die in Jerusalem, ach, die in Jerusalem, die Scheinheiligen, wer das auch immer waren, ja. Und er erlebt das Heil Gottes außerhalb, draußen, im Alltag. Weißt du, die Brüder waren so schlau, die schicken den Saul von Tarsus zurück nach Tarsus, dort, wo du herkommst, geh nach Hause und dort wirst du lernen und Gott verstehen. Und auch der Herr Jesus, all die Leute, die er geheilt hat, hat er immer nach Hause geschickt, geh heim und erzähle deinen Lieben, was passiert ist, was mit dir gewesen ist. Und zu Hause heilen die Wunden, denn die meisten Wunden werden auch zu Hause geschlagen und passieren zu Hause. Ja, ja, der hat die ganze Gemeinde zerstört, der Saul von Tarsus. Ja, zu Hause, geh nach Hause, erzähl, was da passiert ist unterwegs. Gott nimmt mit uns unsere Lektionen ganz anders durch, als wir denken. Wir denken, in der Bibelstunde, aufgeschlagene Bibel, so goldene Bibel wie hier, verstehst du, da begegnet uns der Herr. Nein, Gott begegnet dir, wenn du Probleme hast. Da begegnet dir Gott. Ja, er begegnet uns, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, wenn wir die Steine wegrollen oder beseitigen, die Hindernisse, die Schwierigkeiten. Gott plant alles im Voraus für dich und mich. Ja, geh nach Hause. Die meisten Leute denken in der Fremde, so wie der verlorene Sohn, in der Fremde, draußen, da lerne ich mein Handwerk. Aber wo hat er sein Handwerk gelernt? Ja, beim Vater wieder. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und dort begegnet er der Liebe Gottes, der Kraft Gottes. Ostern hat uns einen persönlichen Heiland gebracht. Hier, schaut es an. Der Heiland steht. Ja. Steht. Heiland kümmert sich um jeden Einzelnen, um jeden persönlich, individuell. Was brauchst du? Was fehlt dir? Was wünschst du? So ist der Heiland. Ja. Paulus schreibt, wenn der Auferstandene einem erschienen ist, dann ist er allen persönlich erschienen. Und niemand kann sagen, ja, der Herr ist auferstanden. Verstehst du, das allgemein? Das kann Hinz und Kunz und Müller und Meier sagen. Aber der Herr ist auferstanden, das ist etwas Persönliches. Für Petrus auferstanden. Der Petrus muss unbedingt sehen. Johannes, der guckt auch genauso hin, dieser Apostel Johannes. Ja, Thomas sagte, ich glaube den Schmarrn nicht, was die Weiber da erzählen. Ich möchte meinen Finger in seine Wunden legen und dann glaube ich. Und dann berührt er den Herrn Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Und dann geht er in die Knie. Dann braucht er kein Anbetungsseminar, Lobpreisseminar oder irgendwas. Ja. Oder die Emmaus-Jünger, die gehen nach Hause niedergeschlagen, verstehst du, und erzählen, unterhalten sich. Und dann kommt der dritte Mann dazu, der Herr Jesus. Und dann sagt einer von diesen Brüdern, ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist? Hast nicht die Zeitung gelesen? Hast nicht Fernsehen geguckt? Hast nicht Radio gehört? Bist du der Einzige? Und dann spricht er, und dann bricht der Herr Jesus das Brot. Nächsten Sonntag haben wir Abendmahl. Ja, dann bricht er das Brot. Und während er das Brot bricht, gehen ihm die Augen auf. Das ist doch der Herr! So hat der Heiland immer gemacht. Ja, so hat der Heiland immer gemacht. Und die rennen so schnell, wie sie gekommen sind, also so eigentlich den Sabbatweg zurück wieder nach Jerusalem. Uns ist der Herr erschienen und uns ist der Herr erschienen. Da war eine Wende in ihrem Leben, in ihrem persönlichen Leben. Und später beim Paulus hier. Allen, die es irgendwie nötig hatten, haben eine Erleuchtung bekommen durch Jesus Christus persönlich. Und deshalb, ich bekehre keinen Menschen mehr. Ich will auch niemanden bekehren. Ich predige auch nicht Bekehrung, sondern ich erzähle von Jesus. Und der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharter Arbeit machen können. Das macht der Heilige Geist. Und plötzlich, ihr habt begriffen, ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn einen Friseurmeister, sogar Vorsitzenden von der Friseurinnung. Und seine Frau war so Feuer und Flamme. Ja, und sie hat bezeugt von Jesus, du brauchst Jesus, du musst Jesus haben. Ach, ach, ach. Und er hat gesagt, komm, Weibel, hör doch auf. Hör doch auf, hör doch auf. Und dann machen wir ein Gartenfest, wahrscheinlich, das war auch so um die Osterzeit. Dann steht er da, Herr Matutis, ich möchte Ihnen eine Wahrheit sagen. Ich bin Christ. Ich bin Christ. Ich bin nicht so wie meine Frau, so wie die Traudel, Feuer und Flamme, verstehst du, dass sie gleich einen Saal bietet und evangelisiert. Das hat sie gemacht. Sie wollte alle, die ganze Welt bekehren. Aber ich habe Jesus im Herzen, ich habe es aufgenommen, ich bin ein Kind Gottes. Und weißt, und das ist was das Wichtigste, was du im Herzen bist und nicht, was du durch deinen Mund proklamierst. Ja, und die Traudel konnte gar nicht fassen. Da habe ich gesagt, Traudel, dein Mann ist gläubig, dein Mann ist Christ, hat sich zu Jesus bekannt. Ja, der Auferstandene ist ihm begegnet, irgendwo, verstehst du, vielleicht im Auto, vielleicht auf dem Dachboden, vielleicht im Keller, wo auch immer. Und sie konnte es nicht fassen. Ja, er hebt die Hände nicht hoch und macht das und das und er tanzt nicht und wie auch immer, was sie alles so, die liebe Traudel wollte. Aber er hat Jesus im Herzen gehabt. Weißt du? Und das ist das Wichtigste, dass du Jesus hast. Manche Menschen sind emotionell, Feuer und Flamme und die anderen, die schlafen und grunzen. Ja. Es gibt so viele Menschen, ja, die erleben Gott anders. Die einen sind Phlegmatiker, die anderen sind Melancholiker, die anderen sind Sanguiniker. Ja, was die auch alles sind. Und Choleriker. Die sind am schwersten zu bekehren, die Choleriker. So, ich habe den Herrn empfangen. Ich habe vom Herrn empfangen. Und Gott sagt, ich gehe dir voraus. Ja. Und Gott rettet jeden Einzelnen auf seine andere Art und Weise. Wir müssen das nur mitgehen mit Gott. Ja. Einfach mitmachen. Es ist so einfach. Also ich finde es auch bei meinen Geschwistern. Ich komme aus einer Familie mit 8 Kindern, eine große Familie. Und das, alle meine Geschwister sind anders. Alle sind anders, haben andere Berufe und andere Umstände. Und deshalb ist jeder erlebt Gott anders, in aller Liebe. Und das ist alles okay. Der Herr Jesus hat 12 Apostel gehabt. Das könnte auch ein Hinweis sein auf 12 Temperamente. Nicht nur diese 4 Temperamente, was wir kennen. Ja, 12 verschiedene. Und jeder hat Jesus auf andere Art erwiesen, erlebt und erfahren. Nach der Auferstehung hat er die Jünger zugerüstet. Und da ist ganz besonders das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist nach Ostern geschrieben, nicht vor Ostern. Manche Leute denken, das stimmt ja gar nicht. Was da Lukas, Matthäus und Markus schreiben, das ist ganz was anderes, als was der Johannes schreibt. Aber der Johannes ist ein Mystiker. Er beschreibt es von einer anderen Art und Weise, aus dem Geist, den Auferstandenen. Und alles, was der Johannes beschreibt in seinem Evangelium, ist, was nach Ostern geschehen ist, nach der Wende. Ja. Und wir müssen unsere deutsche Geschichte auch anders schreiben, nach der Wende. Verstehst du, von wegen von diese blühenden Landschaften, was der Herr Kohl da erzählt hat? Blühende Landschaften. Ja. Jetzt musst du frei denken, frei entwickeln dein Leben. Ostern brachte uns den Heiligen Geist. Brachte ein neues Leben nach Pfingsten und nach Ostern. Das beschreibt der Johannes. Wenn du es nicht glaubst, kauf mein Buch. So kam das Evangelium zu uns. Natürlich ein bisschen teuer. Könntest du auch billiger machen. Mach mal die Bibelschule durch. Und all diese Sachen, was ich auf der Bibelschule habe, die Evangelien der Apostelgeschichte, habe ich in diesem Buch umgearbeitet. Ist billiger als 49 Euro. Ja. Geh auf meine Internetseite www.matthäus.net und dann Bibelschule und da studier das Material von der Apostelgeschichte und all diese Geschichten. Die Auferstehung Jesu, die erlebt jeder anders, auf ungewöhnliche Art und Weise. Ja, wir sind Suchende. Wir suchen und wir finden die Wahrheit. Jesus, er war ja eine Größe, dass heute jeder steht, der größte Lehrer, Gandhi, denke ich nur, verstehst du, proklamiert Jesu. Andere sagen, so wie Jesus war. Ja, Jesus war etwas Außergewöhnliches, Ungewöhnliches. Er schien jedem individuell, persönlich. Und diese Erscheinung muss verarbeitet werden. Mir ist der Herr erschienen. Ja, und dann geht es wieder weiter. Und erzählt es, was hier passiert ist. Ja, du hast die Auferstehung erlebt. Bei dir hat sich was verändert. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich Frieden und Freude und was weiß ich. Und dann singst du, danke, 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 Jesus. Das war unser Jesus-Bibelsong, haben wir gesungen. Vor 40, 50 Jahren in der Teestube in Stuttgart-West. Ja, danke, danke, Jesus, was du alles getan hast. Und da plötzlich, ja, passieren Dinge in deinem Leben, von denen du gar keine Ahnung hast. Da kommt doch in den Jesus Center bei uns in Stuttgart ein Reporter von der Stuttgarter Zeitung. setzt sich hin, macht sich Gedanken, nimmt mit seinem Tonband die Zeugnisse auf von den Leuten und da ist der Horst. Und dann sagt der Horst, Langhaariger, war in Afghanistan auf der Drogenszene, Christus hat ihn freigemacht. Dann sagt er, Opa, darf ich für dich beten? Und legt ihm die Hände auf. Opa, darf ich für dich beten? Und der schreibt in der Zeitung, ich habe noch den Artikel irgendwo zu Hause, der schreibt in der Zeitung, und mir liefen die Tränen, dass so ein junger Bursche für mich betet und sagt, Opa, darf ich für dich beten? Ja, und einen positiven Bericht geschrieben über unsere Teestube. Ostern ist die Wende. Da siehst du, bei den Leuten ist was passiert. Die sind weg von den Drogen, weg vom Alkohol, weg von den Tabletten, weg von dem und weg von dem. Plötzlich ist was passiert. Ostern hat uns der liebe Gott einen Heiland gegeben, der nichts unmöglich ist, der alles kann. Ja, als ja hier die Leute zusammensitzen und sich unterhalten, plötzlich merken sie, der Herr ist auferstanden. Plötzlich mit uns was passiert. Und so der Horst, der Gottfried und ich denke an so viele andere, die ersten, die drogensüchtig waren, was die Ärzte nicht geschafft haben, das hat der liebe Gott geschafft, dass sie von der Drogen weggekommen sind, ohne groß den Hühnern die Eier abzulesen. Ja, was manche Bewegungen machen. Der Herr war gerade da, wo sie verzweifelt waren. Und ich denke an Gritke, ein Mädchen, die war ganz tief, sie war Drogenhändlerin in Stuttgart und sie kam zum Heiland und der Herr hat sie freigemacht. Wie viele Kuren und Therapien sie gemacht hat, nichts hat ihr geholfen, aber Jesus, Halleluja. Und das ist die Wende, von der ich spreche. Ja, in Johannes Kapitel 20, Vers 19 lese ich, als es nun Abend war, auch wieder so nach der Auferstehung, am ersten Tag der Woche, die Türen waren verschlossen. Und die Leute haben Angst gehabt, die Apostel haben Angst gehabt vor den Juden, denn dort galt noch Sippenhaft. Ja, da kam Jesus mitten rein, ja, hin durch die verschlossenen Türen. Und ich sagte, der Herr Jesus kommt auch vor verschlossenen Türen, wenn du im Gefängnis bist, im Krankenhaus bist oder wenn du auf dem Klo sitzt und die Türen zumachst. Der kommt und plötzlich spricht er zu dir, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Seit Ostern haben wir einen Jesus, der überall hinkommt und alle erreichen kann, die du nicht erreichen kannst. Ja, es gibt Leute, die du nicht erreichen kannst. Sie sind abgeschrieben. Deine Ex-Frau, dein Ex-Mann, deine Kinder sind abgeschrieben. Aber du kannst sagen, lieber Heiland, berühre meinen Mann, meine Frau, mein Kind, wo sie auch immer sind, im Gefängnis, vielleicht irgendwo auf einer einsamen Insel. Berühre. Und plötzlich gibt es eine Verbindung. Also ich habe die wunderbarsten Dinge schon erlebt. Ja, überall. Der Herr reicht überall hin. Hinter den verschlossenen Türen kommt der Herr durch. Da musst du nicht hinfahren. Manche Leute sind so fromm, die denken, ich muss hinfahren und den Leuten dienen. Nein, hinter den verriegelten, verschlossenen, versperrten Türen kommt der Herr. Er erreicht, selbst wenn es unmöglich ist. Selbst wenn es unmöglich ist. Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt. Vielleicht hast du auch so einen Bruder oder so eine Schwester. Ja, der war in meinem Gottesdienst. Jeden Gottesdienst hat er besucht. Er kam zu spät und ging zu früh, bevor ich Amen sagte. Und wenn er mir auf der Straße begegnete, ging er auf der anderen Straßenseite. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Der kommt in meinen Gottesdienst, hört meine Predigt und weicht mich ständig aus. Und habe ich gefragt, lieber Gott, was soll ich machen? Dann hat der liebe Gott gesagt, segne ihn, segne ihn, segne ihn. Und dann habe ich ja sein Bild genommen, ein Foto habe ich irgendwo gehabt, wo auf dem Gruppenfoto, wo er mal drauf war, habe ich die Hand draufgelegt, habe gesegnet, lieber Gott, segne den Bruder so und so. Und habe eine ganze Woche gesegnet. Und dann passiert es, dass wir in der Fußgängerzone einander begegnen. Früher ist jemand ausgewichen. Plötzlich kommt er zu dir und sagt, Johannes, ich muss dir was sagen. Ich möchte dich mal umarmen. Darf ich das? Ja, ich möchte dich umarmen. Und ich habe ihn auch in den Arm genommen und ich habe mich so gefreut, verstehst du? Die Liebe, der Glaube, der Segen überwindet Grenzen. Überwindet Grenzen. Wenn einer sich isoliert, ich weiß nicht, dem ist wahrscheinlich eine Laus über die Leber gelaufen. Ich habe auch nicht gefragt, was ist dein Problem? Was ist passiert? Warum bist du mir schnell aus dem Weg gegangen? Ja. Und ich habe sogar in meinem Mitarbeiterkreis nachher mit hineingenommen in Heilbronn. Ostern nimmt uns die Furcht, die Hemmung, die Verklemmung. Darf ich dich umarmen? Ist es nicht toll, verstehst? Und vielleicht hast du auch Probleme, dass dein Mann, deine Frau, deine Kinder dich nicht umarmen. Ja, mach das. Bitte Gott, du kannst sie nicht bezwingen. Ich bin mit meinem Sohn, fahre ich um ganz England bis Schottland und wieder zurück. Und dann will ich nur, als er 18 wurde, da wollte ich nur Arme überlegen und sagt, Papa, ich bin nicht schwul. Ja. Aber weißt du, viele Leute haben Hemmungen, was weiß ich von unserer Gesellschaft. Ich bin nicht schwul. Aber ich bin so Gott dankbar, dass ich das alles gemacht habe, dass ich meinen Sohn noch, ja, bevor er aus dem Haus ging, dass ich noch ihn zusammen hatte auf meiner Reise durch ganz England rum. Über paar tausend Kilometer. Ja, das nimmt alle Hemmung, Verklemmung. Gott hat uns Liebe geschenkt und du kannst ruhig deinen Bruder, deine Schwester umarmen. Da denkt keiner von uns, dass du schwul bist oder lesbisch. Ja. Jesus sagt hier, was seid ihr so bestürzt und warum steigen euch Gedanken im Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, das bin ich. Denn Fleisch und Geist haben keine Wunden. Verstehst du, sind perfekt. Aber der Heiland war, auch der auferstandene Jesus war nicht perfekt, hat Wunden gehabt. Manche Leute denken, der Auferstandene, wenn ich im Jenseits bin, dann bin ich perfekt. Vergiss es, das ist nur fromme Schmarren. Dachte Jesus, Jesus sagt, betaste mich, fass mich an, fühl mich, untersuch mich. Bin ich es oder bin ich es nicht? Ja? Er hat einen reellen Körper gehabt. Und wenn du und wenn wir im Jenseits sind, wir werden einen reellen Körper haben. Nicht mit diesem irdischen Körper, der krank ist, der Hepatitis C hat, MS hat, Krebs hat, Tumore hat. Nein, wenn wir einmal bei Gott sind, wir werden einen vollkommenen Körper haben. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, weil ich mich mit Nahtoderfahrungen beschäftigt habe. Und ich wollte wissen, wie sieht es drüben aus. Also ich möchte nicht nur der Einzige sein, der eine Nahtoderfahrung hatte. Und dann habe ich diesen Pastor, Baptistenpastor eingeladen. Und er war einen ganzen Tag weg. Ja, sein Herz stand still. Und dann, er kam wieder zu sich. Und dann erzählte, dass er im Jenseits ist bei Jesus. Und dann sieht er, eine Schwester kommt vor ihm, die schon verstorben ist. Pastor, schau her, ich habe weiße Zähne. Und der andere, der im Vietnamkrieg war, auch verstorben ist und dem ein Bein abgerissen war. Pastor, schau her, ich kann Fußball spielen. Ja, beide Beine. Ja, im Jenseits haben wir komplett den Körper und nicht mehr diesen kranken, gebrechlichen Schmerz, nicht im Leib, ja, voller Wunden. Wir werden vollkommenen Körper haben. Pastor, schau an. Was glaubst du, wie viele Leute zu mir eines Tages kommen werden, wenn ich drüben bin? Ich war schon mal drüben, als ich gefastet und gebetet habe, 40 Tage. Aber ich weiß, ich will noch nicht drüben sein. Mir reicht es hier auf dieser Erde. Da habe ich noch eine ganze Menge zu tun. Plötzlich habt ihr was zu essen. Lukas Kapitel 24, Vers 42. Plötzlich der Heiland hat Hunger. Habt ihr was zu essen? In den folgenden Versen, dann lese ich weiter, und sie reichte ihm ein Stück gebratenen Fisch. Wir haben am 6. Januar einen Gottesdienst in unserer Gemeinde, Jugendgottesdienst, und dann fragt der Pastor, ein bekannter Prediger, was war das Heilands Lieblingsspeise? Und dann schreit einer hinten, Fisch! Fisch, ja? Weil er hier Fisch verlangt hat. Ja, und sie brachte ihm einen Fisch und eine Honigwabe, und er nahm und aß vor ihnen. Als wenn er einen Döner essen würde, ja. Und nachdem er gegessen hatte, hat er ihnen angefangen, die Bibel auszulegen und zu sagen, das musste alles passieren. Die Wende. Und wir werden, wenn wir mit Jesus Christus gehen, die Wende erleben in unserem persönlichen Leben. Und wir werden erstaunt sein, verblüfft sein, ja. Jemand muss uns vorausgehen und uns erzählen, wie es war, wie es gewesen ist, drüben mal gewesen sein. Und Jesus erklärte den Jüngern, dass das Evangelium gepredigt wird auf der ganzen Welt, der Nationen zum Zeugnis. Und es wird hier in Jerusalem anfangen und es geht bis nach Alaska oder Vladivostok oder Feuerland oder was auch immer ist. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und da war jeder ein Apostel. Weißt du, gestern hat mich jemand gefragt, wann ist man ein Apostel? Gibt es nur die 12 Apostel? Nee, es gibt tausende Apostel. Ja. Jeder, der von Gott gesandt ist, so wie diese Geschichte Johannes 20, 21, jeder, der von Gott einen Auftrag hat, der ist ein Apostel. Ja, So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, sende ich euch. Und da waren, an einer Stelle waren es mal 500 Leute dabei, als Jesus erschien. So sende ich euch. Der Thomas, ja, plötzlich betritt er den Raum. Mein Herr und mein Gott, das kann ich gar nicht fassen. Das ist die Wende, du kannst nicht fassen. Was mit dir passiert ist, da steht alles auf dem Kopf. Eine neue Welt, ja. Später erfährst du die Nachricht, das war der Herr. Das sind seine Nägelmale. 8 Tage später, also Sonntag später, was alles passiert hier. Ostern braucht Glauben. Weißt du, ich kann dir viel von dem Heiland erzählen. Du sagst hier rein und da raus wieder, verstehst du? Du glaubst mir sowieso nichts. Aber du musst selbst erleben, selbst erleben. Selbst erleben. Nicht nur in der Bibel lesen. Das ist nur Papier. Und nicht nur die Predigt hören im Internet. Ja. Muss selbst erleben, muss deine Hände, deine Finger in Jesu Wunden legen. Jesus berühren. Was auch immer ist. Es braucht Glauben, sogar einen festen, unerschütterlichen Glauben. Der Herr lebt. Der Herr ist auferstanden. Und dann kriegst du Gewissheit. Plötzlich geht ein Strom durch dich durch, wie ein Blitz. Wir haben in der Nazareth-Straße eine Schwester gehabt, die hat Jesus angenommen, also den Heiland. Die hat mir erzählt, nachher, sie ist nach Hause gegangen, als wenn sie geflogen wäre. Ja. Sie konnte es gar nicht fassen, was Gott an ihr Leben getan hat. Jesus erschien dem Thomas, den Jüngern und wem auch immer. Und sie haben berichtet, sie sind wie geflogen. Und ich sag dir eines, als ich Christ wurde, ich hätte jeden umarmen können, jeden küssen können, ich hätte Bäume ausreißen können. So stark habe ich mich gefühlt durch die Gnade und durch die Kraft Gottes. Ja, ich habe nicht verstanden, was ist mit mir passiert. Was für Kraftfutter hätte ich gegessen da, was weiß ich. Ja, ich war so entsetzt. In Johannes 21, Vers 2, da lesen wir, am anderen Morgen stand Jesus am Ufer und forderte die Jünger auf, die Netze auszuwerfen. Und sie taten das und dann haben sie so viele Fische gefangen. Am anderen Morgen, nach der Auferstehung. Und dann haben sie erkannt, weißt du, sie haben nicht groß gefragt, wer ist dieser Mann? Frag dich, wer ist dieser Jesus hier, dieser Auferstandene? Wirst sowieso alle möglichen Antworten kriegen, vom Pastor, die, von dem Philosophen, die, von dem Theologen, die. Ja, frag dich, du musst selbst deinen Herrgott erleben. Selbst. Und selbst gegessen und getrunken haben mit ihm. Ja, Johannes 21, Vers 14, da lesen wir, da erschien Jesus zum dritten Mal und offenbarte sich den Jüngern, dass er von den Toten auferweckt ist. Ja, der Herr muss sie dir 3, 4 Mal, vielleicht 10 Mal bei den Deutschen, weil die schwer vom Begriff sind manchmal, Entschuldigung, dass ich so denke. Ja, da muss sie so oft erscheinen, bei den Juden damals das dritte Mal. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, das ist Jesus. Wer ist dieser Mann, der den Sturm stillt? Dort auf der Überfahrt nach See Genezareth. Wer ist dieser Mann? Den kenne ich gar nicht. Ja, du musst Gott erleben in deinen Stürmen, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Problemen. Matthäus 28, Vers 18, da lese ich, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf Erden. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Ostern brachte uns diesen Missionsbefehl. Deshalb predige ich hier schon über 30 Jahre in Berlin. Ja, kannst meine Predigen nachhören und kritisieren. Ich habe kein Problem davor. Ja. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3, dann lese ich weiter. Und diesen hat er sich, ja, nach seinem Leiden und vielen anderen Kennzeichen lebendig gemacht. Und 40 Tage war er unter uns. Ja, Jesus lebte noch 40 Tage, bis er zum Vater ging. Ostern brachte uns eine Gemeinschaft mit dem Vater, dem Heiligen Geist und natürlich mit Jesus auch. Ja. Und sie waren beisammen, miteinander. Sie lobten und priesen Gott, auch hinter verschlossenen Türen, bis Pfingsten passierte. Gemeinschaft ist das Wichtigste, dass du mit Gott Gemeinschaft hast. Wie auch immer. So wie dieser Herr, sowieso steht dieser Friseurmeister, Herr Matutis, ich muss Ihnen in Wahrheit sagen, ich habe Jesus angenommen. Da siehst du dem gar nicht, nicht an der Nasenspitze. Und er scheint kein Kreuz an der Stirn. Ja. und keine Markierung. Plötzlich im Alltag hat er das abgestellt, und als Innungsmeister von den Friseuren hat er das gemacht, ja. Plötzlich verändert er sein Leben, und das ist ausschlaggebend, dass man sein Leben verändert. Ich rauche nicht mehr. Oder jemand hat gesagt, Tante, du rauchst nicht mehr. Oder nimmst keine Drogen mehr. Oder das und jenes. Einer meiner Schwiegervater, meine Schwester ist geschieden, von dem Mann hatte, als er mal nach Hause kam, hat er eine Kiste Bier mitgebracht, sagt, mein Vater, du, wir trinken kein Bier. Obwohl wir in Bayern lebten, wir trinken kein Bier. Nicht, dass wir kein Bier mögen, aber wir trinken kein Bier. Wir sind anders gepolt. Und ich weiß auch noch, als ich noch gelernt habe, in der Lehre war, dann sagt man, was soll der Lehrbube mitbringen? Ich war sogar auch ein Apostel, Milchapostel. Milchapostel, weil ich Milch getrunken habe. Ja, man kann sich beherrschen, man muss nicht alles verstehen. Ich kann alles, ich darf alles, aber nicht alles frommt mich. Ich darf alles. Manche Leute sind da so fromm, ja, wir essen das nicht, wir trinken das nicht. Ich kann alles, verstehst du, Hauptsache mir schmeckt's. Und ich mag das. Der gute Hirte, der Herr Jesus, ist vorangegangen, den Jüngern nach Galiläa. Ja, er geht uns voran. Und der Hirte geht immer voran, der Herde. Er trägt die Fahne, damit jeder weiß, wo es lang geht. Ja, heute haben wir ein schönes Lied. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, und wir wollen nicht vereilen, dir getreulich nachzueilen. Du sollst nicht überrascht werden. Der Herr Jesus geht seinen Jüngern voraus, den Frauen hier, die zum Grab kommen. Der Auferstandene erwartet sie. Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Und er selber mit der grünen Schürze, der Gärtner. Er ist der Auferstandene. Manchmal kommt der Herr Jesus wie ein Gärtner zu dir. Du bist überrascht. Ja? Ich sag, sei nicht erstaunt, wie der Herr dir begegnet. Er begegnet auf mannigfaltige Art und Weise. Ja? Er überlässt dich nicht deinem Schicksal, deinen Schwierigkeiten. Er versucht dir Mut zu machen. Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Er begegnet uns als unser Führer, wenn wir uns verirrt haben. Ja? Und er sagt, ich bin bei dir. Nicht nur gelegentlich an Ostern, Karfreitag, sondern ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Bis an der Weltende. Ich muss dem Leben nicht weglaufen, mich aufgeben, resignieren oder verzweifeln. Ja, er ist bei mir. Egal wo. Sogar in der letzten Stunde des Todes. Ja. Ich gehe mit dir, wenn du zum Arzt gehst, sagt der Herr Jesus. Wenn du zum Gericht gehst, wenn du Wohnung suchst, ja, er ist immer bei dir. Er sagt, und ich gehe mit dir, wenn du schwierige Wege gehst, gefährliche Wege gehst, unüberwindbare Wege gehst, furchtsame Wege gehst, durch das Tal der Todesschatten. Ja. Er sagt, ich bleibe ständig an deiner Seite. Das sagt der Heiland. Er sieht und kennt alle Schnittstellen deines Lebens. Ja, er kennt deine Vorgeschichte und sogar deine Nachgeschichte. Er weiß, wie es ist. Der Auferstandene hat Überblick über dein und mein und unser Leben. Das ist es. Ja. Die ganze Nacht gefischt und nicht gefangen. Er ist bestens informiert. Das gearbeitet. Ja. Was weiß ich, was du alles gemacht hast. Vergeblich, alles umsonst. Manchmal fragt man sich, war das wirklich alles? Also ich habe mich so oft in meinem Leben gefragt. Ja. War das wirklich alles? Du hast studiert, du hast gepredigt, du hast evangelisiert. Und was ist unterm Strich dabei rausgekommen? Du siehst gar nicht die Ergebnisse. Ja, und manchmal fragt man, und dann sagt der liebe Gott, und mir hat er mal gesagt, ich bin von Eppingen nach Heilbronn nach Hause gefahren. Ja, dort habe ich eine Gemeinde gehabt, in Eppingen. Und habe gedacht, lieber Gott, am besten würde ich die Gemeinde aufgeben. Da bringt nichts. Da sind immer die gleichen Leute da. Da verändert sich nichts. Und dann hat der liebe Gott mir gesagt, Johannes, deine Arbeit ist nicht vergeblich. Und weißt du, was heute ist? Dort gibt es zwei Gemeinden von der gleichen Gemeinde, die hat sich gespalten. Aber jetzt gibt es zwei Gemeinden. In einer Ortschaft, verstehst du, von ein paar tausend Einwohnern. Zwei Gemeinden. Und die sind im Internet fest vertreten und aktiv und veröffentlichen ihre Predigten. Ja. Und ich denke manchmal, lieber Gott, und da denke ich, habe ich gedacht, ich Esel, Die Arbeit ist vergeblich, ist umsonst. Was hast du gemacht? Es ist nicht vergeblich, Bruder und Schwester. Und ich will dir Mut machen. Und alle deine Phasen, die du durchmachst in deinem Leben und so weiter, die sind ganz arg wichtig. Ja, dann machst du durch. Ja, so wie Jesus. Er war Kind armer Eltern, die aus Babylon kamen. Ein Zimmermannssohn, ein Handwerkssohn, verstehst du? Der war kein Theologe. Jesus war kein Theologe. Bitte, seid vorsichtig. Er war Lehrer. Aber er hat praktisch sein Leben gelebt. Jesus kennt jede Lebenssituation, was die Menschen durchmachen, die Enttäuschungen. Wie oft ist Jesus enttäuscht worden von den Leuten? Weißt du, da hat er was gezimmert, gemacht und die Leute haben nicht bezahlt. Ich habe die Tage euch die Geschichte von Van Gogh erzählt. Der hat so viele Bilder gemalt, so viele Porträts gemalt und die Leute haben die Bilder gar nicht abgeholt, gar nicht haben wollen. Er hat so viele Bilder gemalt und die standen alle in seiner Galerie, als er starb. Er wollte mal Prediger werden, der Van Gogh. So Stundist, so Andachtsbruder. Ja. Keiner hat ihm was abgenommen, aber heute kosten diese Bilder von Van Gogh Millionen. Deine Arbeit ist nicht vergeblich. Vielleicht steht sie jetzt noch rum. Wer liest das Buch überhaupt? Wer beschäftigt sich damit? Wer hört die Predigt an? Ja. Und ja, das ist nur für dich. Und der hat am liebsten Sonnenblumen gemalt, Van Gogh. Verstehst du Sonnenblumen? Und diese Bilder kosten Millionen. Ja. Vielleicht stirbst du als armer Bettler und so starb Van Gogh, verstehst du, als ein Versager. Was ist das Leben? Ja. Wir müssen lernen, die Schmerzen zu ertragen, die geistige Schmerzen, seelische Schmerzen, wirtschaftliche Schmerzen, emotionelle Schmerzen. Wir müssen das alles ertragen. Das ist das Leben. Aber wenn du mal drüben bist, ist alles vorbei. Das wird begraben und das bleibt hier. Halleluja. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das alles hier lässt, gar nichts mitnimmst. Du musst alle möglichen Tests durchlaufen am Körper, Besitz, an dem Portemonnaie, an deinem Geld. Wenn wir jetzt etwas durchmachen, das ist nur für die Ewigkeit. Das brauche ich darüber nicht. Ja. Was hat uns Ostern gebracht? Gut, dass du fragst. Einen praktischen Heiland, einen starken Jesus, so wie er hier auf dem Bild steht. Ich komme. Ja. Ich habe einen Verrückten Stuttgart gehabt, weiß, der Sohn des Bürgermeisters in Freiburg. Und dieser Verrückte, der kommt an mit seinem Auto an die Tankstelle. Bitte fahren Sie weg, meine Panzer kommen. Habe ich gedacht, was für ein Knallkopf ist das? Ja. Das war der Vater von dem, der jetzt Bürgermeister ist in Freiburg. Und er war so Remstal-Rebell. Der hat gegen Polizei, wenn die Polizei ein Auto hingestellt haben, hat er, und die Schlüssel stecken gelassen haben, hat das Auto genommen und weggefahren und das Auto war weg. Ja, er hat gegen die Polizei, gegen die Regierung rebelliert. Fahren Sie weg, meine Panzer kommen. So ist der Heiland hier. Gehen Sie auf Seite, liebe Römer. Ich komme. Der Albrecht Dürer, dieses Bild hat mich so fasziniert, als ich das gesehen habe. Ich habe gesagt, das muss ich einfach in der Gemeinde zeigen, meinen Leuten. Ja. Mit ihm zusammen komme ich zurecht durch das ganze Leben. Mit ihm zusammen, ja, habe ich einen Partner an meiner Seite. Fahren Sie weg. Ich werde nie vergessen, da kam da an der Tankstelle, obwohl er nur seinen Mercedes hatte, verstehst du, fahren Sie weg. Du musst richtig auftreten. Seit Jesus im Herzen dir wohnt, kannst du richtig auftreten. Hier bin ich. Ja, du bist kein Waschlappen mehr, kein Hansel. Oder Trittbrettfahrer von irgendjemand. Nein, in dir wohnt eine Macht, diese Auferstandene. Ja. Du hast Hoffnung, du hast Zukunft, du hast Leben. Fahren Sie weg. Da komme ich. Und du musst nicht dich fürchten. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber ich habe die Welt überwunden. Hier kommt der Überwinder. Römische Soldaten. Kommt weg, ich komme durch. Ich muss hier durch. Seit Ostern haben wir eine Zukunft. Kann ich an meine Zukunft glauben? Ja, meine Arbeit ist vergeblich. Vergiss es. ist nichts umsonst. Ja, was hast du alles gemacht? Ist nichts umsonst. Hast nicht umsonst studiert. Durch den Auferstanden haben wir eine positive Einstellung zum Leben. Ich auf jeden Fall. Was du machst, weiß ich nicht. Ostern gibt uns Menschen unsere Würde wieder zurück. Ja, Ostern interessiert mich das Unrecht nicht, die Ungerechtigkeit nicht. Verstehst? Ob du alles verwüstet ist oder wie auch immer ist. Ich habe so oft, ich habe in 11 Städte der DDR evangelisiert nach der Wende. Ich wollte den Leuten Mut machen. Leute, gebt euch nicht auf. Glaubt nicht an die Treuhand. Glaubt an die Hand Gottes. Ja, Treuhand macht euch kaputt. Und die Treuhand hat die Leute kaputt gemacht. Ich habe die Leute ermutigt. In 11 Städten habe ich evangelisiert und den Leuten gepredigt. Gott hat alles noch in der Hand. Er hat alles unter Kontrolle. Und viele sind zum Glauben gekommen. Ja, seit Ostern sehe ich die Welt mit anderen Augen, mit Osteraugen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie die sind, aber Osteraugen, mit großen Augen, mit Osterhoffnung. Ja, ich sehe, wie gut der liebe Gott die Welt gemacht hat. Und es wird alles gut. Und ich werde nicht vergessen, ich habe in Cottbus gepredigt, Weißwasser da hinten, wo jetzt die ganzen Wänden sind, verstehst? Ich habe den Leuten gepredigt, dort ist eine kleine Gruppe entstanden und die wird weitergeführt, Halleluja, weitergeführt. In Rostock, in Erfurt, den besten Gottesdienst hatte ich in Dresden, da sind über 600 Leute gekommen zur Evangelisation, ja, und ich habe den Leuten Hoffnung gemacht, gebt euch nicht auf. 11 Städte. Durch den Auferstanden habe ich eine Zukunft, eine positive Lebenseinstellung. Ich habe wieder meine Würde zurück. Ich bin. Und was hier die DDR war, versteht? Guck mal den Herrn Honecker an. Der geht zu einem Betbruder und muss Tischgebet sprechen. Ja, nach Betel. Ja, der muss das Tischgebet mitbeten. Dann haut er ab nachher nach, was weiß ich wohin. Und das ist Hoffnung. Du hast Hoffnung. Reiche vergehen, Sprachen vergehen, alles vergeht. Das Reich Gottes kommt und bleibt. Und das Inwendige in uns. Seit Ostern merke ich, Gott hat alles gut gemacht. Es wird alles in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du schwimmen gelernt hast, aber mal von 3 Meter Brett zu springen. Verstehst du? Von 3 Meter Brett zu, da bebst du vielleicht vor Angst. Deine Kameraden lachen dich aus. Ja, du hast Angst. Und dann sagst du, ich will kein Feigling sein. Und das ist genau das, was ich dir Mut machen möchte. Sei kein Feigling. Ich weiß, wovon ich spreche. Und dann machst du die Augen zu und runter. Runter. Ja. Das Beste ist, du machst die Augen zu, gar nicht hingucken, gar nicht andenken. Einfach weitermachen. Und dann springst, trotz der Angst. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen von einem Vater. Das Haus brennt und der Junge ist im 3., 4. Stock und der ist auf dem Balkon und dann ruft die Feuerwehr, spring, spring, Junge, spring. Unten haben sie den Teppich ausgespannt, spring, aber der Junge hat Angst, er springt nicht. Und dann kommt der Vater und ruft, Junge, spring, Papa, bist du es? Ja, spring. Und weil er hörte, der Papa ist da und dann sagt der Junge, Papa, ich spring, weil du es sagst. Und er kam unten heil an, wurde abgefangen. Von der Feuerwehr. Du musst Glauben haben. Augen zumachen und die Stimme des lebendigen Gottes hören. Wenn du die Stimme Gottes nicht kennst, hast du Angst, fürchtest dich, ja, denkst, was passiert da? Wie geht's mit mir weiter? Und wir lernen hier gerade von Ostern, der Herr ist auferstanden, der Herr lebt. Und wenn er das geschafft hat, schaffst du es auch. Du bist keine Ausnahme. Ja, Blick auf den Auferstandenen. Wie der Albrecht Dürer hier. Ein Blick wird deine Seele verändern, dir Mut geben, einflößen. Und du wirst sagen, Papa, bist du es? Lieber Gott, bist du es? Und du sollst nichts tun, Bruder und Schwester, nichts tun, was deine Frau, dein Mann, deine Kinder sagen, was der Pastor sagt. Du musst nichts tun, sondern nur das, was der liebe Gott dir sagt. Nichts tun. Ja. Und dann, dein Schöpfer sagt dir die Wahrheit. Der weiß, was für dich gut ist. Du musst mutig sein, einfach der Kraft Gottes folgen, denn es soll nicht geschehen, wie auch immer, in Eile, so ja, im Zweifel, nur das, was im Glauben geschieht, das soll passieren. Ich werde dir vorausgehen, hat Gott zu Moses gesagt. Und wenn du siehst die Spuren Gottes, dann geh diesen Weg weiter. Und Gott sagt, ich zertrümmere und zerschlage alle eisernen Riegel. Ich mache den Weg dir frei, fürchte dich nicht. Und das ist, wie ich lebe. Und das möchte ich dir weitergeben. Sei mutig, ja. Bring dich nicht unter Stress. Tu nur das, was der liebe Gott dir sagt. Und nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb, diese Osterstunde ist eine Wendestunde. Halleluja. Ich möchte, dass eine Wende bei dir passiert. Jemand muss sterben, damit du leben kannst. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist eine Entscheidungsstunde. An Ostern hat sich Gott verwirklicht, sich durchgesetzt. Jetzt haben wir die Geschichte. Ja, die Ewigkeit sich durchgesetzt, die Zukunft sich durchgesetzt. Das ist alles passiert. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir nicht hoffnungslos sind, dass wir Hoffnung haben, dass wir eine Aussicht haben auf die Ewigkeit, auf das andere Leben, was auch immer ist. Selbst wenn wir uns irgendwo festgefahren haben, selbst wenn wir es nicht glauben können und nicht glauben wollen, Herr, du öffnest unser Verständnis, öffnest unsere Augen, dass wir fassen können, mit dir gehe ich durch dick und dünn. Halleluja. Ostern, das ist die Wende. Auch hier auf dem Grab, das Grab, der Stein, die Soldaten, die Römer, die hohen Priester, die Juden konnten dich nicht halten. Jesus lebt. Halleluja. Amen.